Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa.
Es ist fast 40 Jahre her und gilt bis heute als das größte Rockkonzert in der Geschichte. Live Aid. Um gegen das damals hochakute Hungerleiden in Äthiopien anzukämpfen, kamen die größten Musikstars ihrer Zeit in London und Philadelphia zusammen, um ohne Gage zu spielen und gleichzeitig für Spenden zu trommeln. Nach heutigem Wert kamen wohl rund 200 Millionen Euro zusammen, aber einmal in Afrika angekommen, soll das Geld nicht in Nahrung, sondern in Waffen investiert worden sein. Ob diese Vorwürfe stimmen und wie problematisch die Arbeit mit den Spendengeldern damals war, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um das bekannteste Lied des Live Aid-Organisators Bob Geldof und um die ernste Geschichte dahinter. Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ein 16-Stunden-Konzert mit den bekanntesten Musikern aller Zeiten. Dafür ist Live Aid bis heute bekannt. Rund 1,5 Milliarden Menschen aus 150 Ländern sollen am 13. Juli 1985 im Fernsehen und Radio mitverfolgt haben, wie Bands wie The Who oder Led Zeppelin sich wieder vereinigten und andere Bands wie zum Beispiel Queen Musikgeschichte schrieben. Und das alles, um Spenden gegen die Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Der Erfolg war riesengroß, aber das Ganze hatte einen Haken. Denn die vielen Millionen sollen eben nicht in die Hungerhilfe, sondern in Waffenkäufe geflossen sein. Was hinter diesen Vorwürfen steckt und ob der Zivilbevölkerung in Äthiopien am Ende doch geholfen wurde, darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftshistorikerin Marie Huber. Hallo Frau Huber.
Hallo.
Gehen wir mal zur Zeit vor diesem Live Aid Konzert. Was gab damals den Ausschlag dafür, dass dieses Benefizkonzert organisiert wurde und wo sollten diese ganzen Spendengelder damals hingehen?
Also in einigen Teilen Äthiopiens kam es eigentlich seit den 60er Jahren immer wieder zu Hungersnöten, die aber überwiegend politische Ursachen hatten. Das will ich hier gleich schon mal erwähnen. Also Kriege, Bürgerkriege, Umsiedlungsprogramme und auch so Agrarentwicklungspläne, die die Landwirtschaft modernisieren sollten, führten zu einer Reihe an unfreiwilligen Migrationsschüben und dadurch entwickelten sich diese Dürreereignisse, die durchaus typisch sind für die Region, eben zu diesen Hungerkrisen. Und dann gab es 1985 einen ziemlich erschütternden Bericht über das Ausmaß dieser Hungerkatastrophe, dieser Krise. Und dann traten die Organisatoren von Live Aid oder Band Aid, hieß das, glaube ich, zuerst, an, um dieser scheinbar vergessenen Krise zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.
Das gilt ja heute so ein bisschen als legendäres Konzert mit irgendwie den großen Künstlern der Zeit. Wurde das damals auch als so ein bahnbrechendes Konzert wahrgenommen?
Ja, weil viele der Beteiligten und vor allen Dingen das Publikum so in der westlichen medialen Öffentlichkeit wirklich fest davon überzeugt waren, dass es hier um eine eher schicksalshafte Krise geht, ähnlich vielleicht wie eine Unwetterkatastrophe. Und ich glaube, dass so eine Aktion wie dieses Konzert den Menschen auch das Gefühl gegeben hat, wieder, dass so eine weltweite Verbundenheit herrscht. Was gerade, wir befinden uns ja so am Ende des Kalten Krieges und das ist ein Gefühl, was, glaube ich, viele Menschen vermisst haben oder das hat einfach einen Punkt angesprochen bei vielen Menschen, der einem wieder Zuversicht gegeben hat, ja. Was auch besonders war an dem Konzert, dass die Aktion und das Konzert ganz explizit als eine Message an die Politik konzipiert worden sind. Ja, wirklich deren Sicht auf Äthiopien und auch das Handeln der Politik zu verändern, das war ein mindestens ebenso wichtiges Ziel. Und deswegen würde ich heute auch aus einer Forschungsperspektive sagen, diese Selbsteinschätzung der Musiker und ihrer Rolle in der Gesellschaft, das war wirklich eine neuartige Sache.
Wie sah das damals in vor allem Äthiopien, aber auch Afrika als ja immer marginalisiertem Kontinent allgemein aus. Wurde das damals mit einer Hoffnung verknüpft oder Äthiopien hatte ja jetzt nicht unbedingt freie Presse? Ist das bei denen überhaupt angekommen? Wie sah das in Afrika aus?
Genau, sie haben das Wichtigste jetzt gerade auch schon erwähnt. Es ist nicht so einfach, an die Wahrnehmung der breiten Bevölkerung ranzukommen. Aber zur politischen Ebene, da kann man schon sehr wohl was sagen. Und da ist eine Sache wirklich wichtig zu verstehen. 1985, ich habe vorhin erwähnt, es kam dann zu einer Berichterstattung, die dann doch plötzlich gezeigt hat, was für ein Elend vor sich geht und was für ein Leid. Das war nicht zufällig, dass es dazu kam. Es war nicht zufällig, dass das Regime unter dem Diktator Mengistu das zugelassen hat. Vielmehr hat die Regierung und der Diktator die NGOs und diese humanitäre Hilfe, die dann kam, und diese Aufmerksamkeit bewusst dazu genutzt, um eine Zwangsumsiedlungsaktion von wirklich gigantischem Ausmaß zu rechtfertigen. Ja, es gibt also einen Bürgerkrieg einerseits mit regierungsfeindlichen Truppen aus der Region Tigray und dann auch mit Eritrea. Das sind beides Regionen, die gerne unabhängig sein wollten von Äthiopien. Und um möglichst viele Menschen aus diesen umkämpften Gebieten, wo die Regierung nicht so viel Einfluss hatte, in den Süden des Landes umzusiedeln, wurde das so als einzig mögliche Hilfsmaßnahme im Sinne der Menschen vor Ort inszeniert durch die Regierung. Und nach dieser alarmierenden Berichterstattung, die das Leid der Menschen dann bekannt gemacht hatte, konnte sich der Diktator Mengistu einigermaßen sicher sein, dass er keinen starken Widerstand aus der internationalen Gemeinschaft mehr zu befürchten hatte.
Dann gehen wir nochmal zu diesem Konzert zurück. Danach kommen dann irgendwann Zweifel an der Verwendung dieser vielen, vielen Millionen an Spenden auf. Was war an diesen Vorwürfen dran und was wussten auch die Organisatoren von dem Konzert davon?
Also der eine Vorwurf, den haben wir gerade schon angesprochen, dass diese Hilfsaktion eigentlich für eine militärische Operation der Regierung in der Bürgerkriegssituation genutzt wurde, um mehr Menschen und mehr Gebiet wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Eine andere Art von Vorwürfen war, dass ein großer Teil der Hilfsgelder nicht in eigentliche Hilfe in Form von Nahrungsmitteln für die Bevölkerung geflossen ist, sondern dass eben diese regierungsfeindlichen Truppen das genutzt haben, um Waffen zu kaufen. Und später in Interviews haben die Organisatoren schon gesagt, dass sie angeblich darüber nicht Bescheid wussten, aber dass sie sehr viele Warnungen von den Leuten, die vor Ort waren und für Hilfsorganisationen gearbeitet haben, erhalten haben. Das lässt sich eigentlich nicht abstreiten, ja. Man muss aber sagen, dass vor allen Dingen Bob Geldof, der ja so ein bisschen das Sprachrohr war und wirklich immer sehr mit Sprüchen wirklich geschafft zu mobilisieren und vielleicht auch ein bisschen zu polarisieren. Und warum ich denke, dass es ein eindeutiges Zeichen ist, dass die Organisatoren sehr wohl über vieles Bescheid wussten, ist, dass er sich auch öffentlich dazu positioniert hat und sehr vehement die Position vertreten hat, dass man zu Hilfe einfach verpflichtet sei hier, trotz oder vielleicht auch gerade wegen des brutalen Regimes, und dass keine Hilfe immer noch schlechter wäre, als Hilfe in diesen schwierigen Umständen anzubieten. Einiges wissen wir heute so genau, weil Ärzte ohne Grenzen die Organisation war, die dann irgendwann ausgestiegen ist aus dieser Allianz der NGOs und UN-Hilfswerke und relativ genaue Einblicke in die Abläufe hatte. Ja.
Gab es denn dennoch auch Geld, was dort angekommen ist, was den Menschen wirklich geholfen hat? Oder war das am Ende eine reine Bezahlung von Kriegsmaterial und einer völkerrechtswidrigen Umsiedlung?
Ich habe ja schon erwähnt, dass wir einiges durch Ärzte ohne Grenzen wissen. Und eine wichtige andere Informationsquelle waren, so in 2010 war das, glaube ich, ungefähr, sind mal einige ehemalige Führer dieser Tigray-Befreiungsfront an die Medien gegangen. Und diese ehemaligen Führer haben dann ziemlich extreme Zahlen in den Raum gestellt und behauptet, dass bis zu 95% der Gelder nur für Waffen verwendet wurden. Ich habe vorhin schon diese Rolle der medialen Dynamik, also dass äthiopische Akteure westliche Medien als eine Bühne benutzen. Deswegen muss man sagen, auch diese Zahlen sind so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und es ist einfach schon so, dass es Oxfam eben auch gelang, Hilfslieferungen in Gebiete zu organisieren, wo man eben nicht durchkam. Also es gibt einige Experten, die davon ausgehen, dass durch die Lieferungen nach diesem Live-Aid-Konzert die erwarteten Sterberaten eben fast halbiert wurden. Und diese Aussage davon, dass die Hilfe fast nichts gebracht hat, das ergibt sich daraus, dass Leute eben diese Hochrechnungen der erwarteten Todeszahlen mit den Todeszahlen vergleichen, die dann durch andere Konflikte und andere Ursachen entstanden sind.
Abschließend würde ich gerne noch mal einmal auf das Thema Live Aid zu sprechen kommen. 20 Jahre später, 2005, gab es ja dann sogar eine Neuauflage. Wie kamen die Organisatoren trotzdem auf lange Sicht so gut aus dieser Nummer raus?
Also ich würde erst mal in Frage stellen, ob sie so gut rauskamen. Ich denke, dass auch die Organisatoren und vor allen Dingen Bob Geldof ja durchaus auch sich sehr viel Kritik in der Öffentlichkeit ausgesetzt sah. Und was ich schon interessant und bemerkenswert finde, ist, ja, dass das Publikum oder hier die Öffentlichkeit, die vor allen Dingen Zielgruppe dieser Konzerte ist, weil sie Fans der Musik sind, weil sie aber auch Geld besitzen, ja, weil wir hier in der ersten Welt sind und weil uns das moralisch natürlich anspricht und auch eine einfache Lösung zu sein scheint, dass da die Öffentlichkeit also so ganz gut trennen kann scheinbar und sagen kann, ja, es gab diesen Skandal um das Konzert, aber der Bedeutung als Musiker tut das ja keinen Abbruch oder dass es hier also ein einmaliges musikalisches Event ist, das muss man nicht unbedingt im Zusammenhang damit sehen. Und trotzdem hat sich diese prominenten geleitete Wohltätigkeit und dieser Aktivismus aller Live Aid ziemlich durchgesetzt, würde ich sagen. Weil natürlich muss man sehen, dass auch Künstlern oder Schauspieler, die sind ja zum Beispiel sehr regelmäßig UN-Botschafter, dass das denen natürlich auch hilft und dass das denen auch eine gute Bühne gibt. Was leider auch ein fester Bestandteil davon ist, ist das stereotype Bild von Afrika, das gerne so als ein einziges Land behandelt wird, das von Armut und Unterentwicklung dominiert wird. Und das möchte ich sehr klar sagen, das war damals nicht so, das war in den 60er, 70ern, 80ern nicht so und es ist auch heute nicht so. Und es ist eine sehr einseitige und sehr selektive Abbildung der Lebensrealität der Menschen in Afrika.
Frau Huber, vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Gerne, danke für die Einladung.
Heute ist Bob Geldof eigentlich nur für Live Aid bekannt. Aber vor dem Ruhm als Weltenretter, da war er vor allem selbst ein aufstrebender Musiker. Und seine Band, die Boomtown Rats, die kennt man für ein Lied. I don't like Mondays. Ja, da können sich im Grundsatz wohl die meisten Menschen drauf einigen. Aber hinter dem Lied, da steckt eine ernste Geschichte. Und die erzähle ich euch gleich.
Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt.
Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt.
Für viele ist es heute eine kleine Hymne zum ungeliebten Wochenstart. I don't like Mondays von den Boomtown Rats. Denn wer mag schon Montage? Ich mache meinen Job zwar sehr gerne, aber trotzdem, der Montagmorgen nach dem Wochenende, der kann doch echt hart sein. Hinter dem Lied steckt aber viel mehr als nur eine grundsätzliche Abneigung gegen den Wochenstart. Und zwar die Geschichte von Brenda Ann Spencer. 1979, da lebt Brenda laut eigenen Aussagen mit ihrem alkoholkranken Vater in Armut in San Diego. Was von diesen Erzählungen genau stimmt, das ist heute umstritten. Klar ist aber, Brenda ist damals psychisch auffällig. Sie freut sich über Nachrichtenberichte von getöteten Polizisten und eigentlich sollte sie wegen Depressionen in einer Psychiatrie leben. Doch ihr Vater verweigert ihr den Aufenthalt und schenkt der Tochter stattdessen zu Weihnachten ein Gewehr mit Munition. Ja, und vier Wochen nach Weihnachten, am 29. Januar 1979, einem Montag, da eröffnet Brenda mit besagtem Gewehr das Feuer auf eine Grundschule direkt gegenüber ihres Wohnhauses. Sie tötet den Schulleiter und den Hausmeister und sie verletzt 8 Schülerinnen und Schüler. Nach der Tat, die heute als erstes sogenanntes School Shooting in den USA gilt, telefoniert sie freimütig mit einem Reporter der lokalen Zeitung. Und auf die Frage, warum sie denn eigentlich um sich geschossen habe, da antwortet sie: I don't like Mondays, this livens up the day. Auf Deutsch also: Ich mag Montage nicht und das hier belebt den Tag. Bei ihrer Verhörung später auf dem Polizeirevier, da wird sie der Polizei das Gleiche sagen. So, und was hat das jetzt mit Bob Geldof zu tun? Der Ire sitzt zu diesem Zeitpunkt im Studio eines Campusradios in Atlanta und erlebt dort live mit, als die Eilmeldung über den Ticker läuft. Seiner Autobiografie zufolge war er fasziniert von der Begründung und setzte sich schon wenige Stunden später daran, das Lied mit dem gleichlautenden Titel zu schreiben. Auf den britischen Inseln wurde der Song zum größten Hit der Boomtown Rats und auch in Amerika erreichte die Band ein beachtliches Airplay, obwohl die Familie von Branda noch versuchte, die Veröffentlichung in dem Land zu verhindern. Nur im Großraum San Diego, da wurde das Lied aus Respekt vor den Opfern nur wenig bis gar nicht gespielt. Branda Ann Spencer sitzt übrigens auch heute immer noch in Haft. Sie kann sich regelmäßig Haftprüfungen unterziehen, gilt aber immer noch nicht als harmlos genug, um entlassen zu werden. Ich hoffe, euch hat diese etwas monothematische Folge gefallen. Falls ja, dann schreibt uns gerne eine Mail und natürlich auch dann, wenn sie euch nicht gefallen hat. Auch über sonstiges Feedback freuen wir uns immer und die Adresse, die kennt ihr ja, history@welt.de. Ich sage Danke an meine Kollegin Christine Rodriguez, die mich bei der Recherche unterstützt hat. Und ich danke wie immer euch und sage bis zum nächsten Mal.